Ich möchte mit euch etwas teilen, was mich die vergangenen Monate, was ich mit mir herumtrage. Ich habe immer Ende Jahr, setze ich mir ein neues Jahresthema. Das ist kein Bibelvers oder so, das ist meistens ein Wort oder ein Gedanke, der mich sowieso beschäftigt, wo ich merke, da will ich weiter dranbleiben. Und in dieses Jahresthema von mir möchte ich euch ein wenig hineinnehmen. Ende letzten Jahres hatte ich so eine innere Unruhe gespürt. Es hat sich geäußert, vor allem beim Arbeiten. Ja, wenn jemand etwas nicht gut gemacht hat und ich dann davon abhängig war, weil ich da weiterarbeiten musste dran, dann war ich schnell gehässig, gereizt und habe dann ungute Worte gebraucht oder einfach ein bisschen komisch reagiert. Eigentlich auf totale Banalitäten, auf Kleinigkeiten. Da habe ich gemerkt, das ist irgendwie komisch. Und ich habe mich gefragt, was geht eigentlich in mir vor? Ich will das nicht. Ich will nicht so reagieren. Irgendetwas stimmt bei mir nicht, in Anführungszeichen. Und mir kam der Wunsch hoch, ich möchte lernen, aus einer versorgten Seele zu leben. Das ist mein Motto. Versorgt. Wie kann ich aus einer versorgten Seele leben? Denn meine Feststellung ist, wenn ich unterversorgt bin, wenn meine Seele unversorgt ist, dann bin ich irgendwie nicht im Gleichgewicht. Dann fühle ich mich ungenügend, minderwertig und frustriert und dann reagiere ich unter Druck. Dann kommt einfach etwas aus mir heraus, was ich eigentlich gar nicht möchte und ich stresse andere damit und ich werde selber gestresst. Und das will ich nicht. Ich will niemandem Unrecht tun. Und ich will irgendwie ich möchte dastehen können und leben können in einer Freiheit. Wenn ich aber versorgt bin, habe ich gemerkt, und das kommt auch immer wieder vor zum Glück, wenn ich auftanken kann, wenn ich auch mal Ferien gemacht habe zum Beispiel, oder ja, wenn es mir einfach gut geht, dann kann ich ganz anders auf Leute zugehen. Dann habe ich mehr Elan, dann kann ich mit Freude etwas anpacken, dann geht es auch in der Familie gut. Also es kommt sehr darauf an, dass meine Seele versorgt ist. Und dann habe ich etwas entdeckt, ein Medikament. Ein Medikament, PS 23, gibt es schon 3000 Jahre. Ich habe es mir selbst verschrieben, einmal pro Tag nehme ich das ein, PS 23. Ich nehme an, das kennen Sie. Aber wir möchten das ein bisschen näher anschauen, dieses Medikament heute Morgen. Übrigens die Nebenwirkungen. Wenn man die Packungsbeilage liest, merkt man, es hat keine Nebenwirkungen. Also es ist nur gute Nebenwirkungen. Es ist wirklich ein sehr gutes Medikament. Hat sich 3000 Jahre bewährt. Es ist wohl der bekannteste Psalm. Psalm 23. Ja. Wir haben ihn schon vor uns, der Hirte, der gute Hirte, wir haben schon gesungen davon und ja, wir können denken, das kennen wir unser ganzes Leben lang schon. Wieso müssen wir jetzt noch eine Predigt anhören über Psalm 23? Es geht eben um die versorgte Seele. Ich nehme es übrigens nicht jeden Tag ein, manchmal vergesse ich es auch, aber ich habe es mir vorgenommen und es tut gut. Ich kann diesen Psalm auswendig, weil ich mal in die Sonntagsschule hier ging. Vor 45 Jahren habe ich den ungefähr auswendig gelernt und ich kann ihn immer noch. In der Luther-Übersetzung. Darum geht es heute um die Luther-Übersetzung. Ich möchte euch bitten, einfach mal die Augen zu schließen. Und ich möchte diesen Psalm rezitieren und es ist wie ein Film. Stellt euch diesen Psalm als einen Film vor mit verschiedenen Szenen. Lasst ihn einfach einmal auf euch wirken und stellt euch diese Bilder vor, die in diesem Film vorkommen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus meines Herrn immer da. Mit diesen Szenen vor Augen möchten wir jetzt weitergehen. Der so etwas schreibt, der hat eine versorgte Seele. Das kommt aus einer versorgten Seele. Der Schreiber war ein Mann mit einer bewegten Lebensgeschichte. Er hatte alles andere als ein idyllisches Leben, ein beschauliches Leben. Das Hirtendasein stellen wir uns ja ein bisschen romantisch und idyllisch vor. Es ist immer ruhig, es ist schön, es ist gemütlich, man kann ein Feuer machen. Dieser Mann, dieser Schreiber, wurde immer wieder betrogen, kannte Strapazen, stand unter Dauerstress von Verfolgung. Er wurde verleumdet durch enge Freunde. Er hatte immer wieder Todesangst. Missgunst war er ausgesetzt, Überforderung, Minderwertigkeitsgefühle. Wenn wir die Psalmen rundherum ein bisschen lesen, dann spüren wir etwas von dem Umfeld dieses Mannes. Und wir können es an einzelnen Szenenbildern dieses Filmes erkennen, in Todestal oder die Feinde vor Augen. Und trotzdem, und das hat mich so erstaunt, und darum habe ich diesen Psalm ausgesucht für die versorgte Seele, trotzdem ist so etwas Grundsätzliches Positives in diesem Psalm, so etwas Lebensbejahendes. Das finde ich so erstaunlich. Wir könnten jetzt den Psalm anschauen und sagen, wir sind die Schafe. Fokussieren wir uns auf das Schaf. Wie verhält es sich zum Hirten und so weiter? Schaf in der Herde. Aber das macht David als Schreiber nicht. Er beschreibt einfach, wie Gott sich ihm gegenüber verhält. Finde ich ganz spannend. Sein Gottesbild, das er hier beschreibt, ist so reich, so vielseitig, so positiv, so vielschichtig. Eigentlich ist Psalm 23 ein einziges Staunen darüber, wie Gott sich mir gegenüber verhält. Und wenn ich es mit offenem Herzen lese, rezitiere, höre, dann geschieht etwas mit meiner Seele. Ich erkenne Gottes Wesen und werde dadurch beschenkt und verändert. Ich habe das gemerkt, dass ich das immer wieder mal mir selbst zugesprochen habe. Gott versorgt meine Seele im Betrachten seines Wesens und Handelns. Also eine gute Medizin heute Morgen. Wir möchten vor allem beim ersten Satz ein bisschen länger stehen bleiben, die anderen Sachen nur kurz streifen. Nicht, dass ihr denkt, wie lange geht es noch, wenn ich den ersten Teil ein bisschen länger ausführe. Mein Hirte. Das heißt zuerst einmal, ich gehöre jemandem. Ich bin nicht alleine auf mich gestellt. Ich bin nicht autonom, sondern ich gehöre jemandem. Und noch mehr, ich bin jemandem zugehörig. Ich gehöre zum Hirten. Das ist mehr als, ich gehe in eine Firma und ich bin einem Chef untergeordnet. Einem Hirten zugehörig sein, da geht es um eine starke Beziehung, um eine enge Bindung. Ein Hirte hat eine enge Bindung zu seinen Schafen. Er kennt jedes genau. Und darüber bin ich erstmal sehr froh geworden. weil man kann ja alle Gedanken und alle Sorgen mit sich selber bearbeiten. Und das machen wir Männer ja sehr gerne. Wir ziehen uns zurück und dann dreht sich ein bisschen und dann können wir nachts nicht schlafen. Wir sagen es vielleicht noch der Frau, gewisse Sachen, vielleicht andere nicht. Ich entdecke das immer wieder in der Seelsorge, kommen immer wieder Männer Geschichten hoch, die sie noch niemandem erzählt haben. Das finde ich manchmal erschütternd. Aber ich merke, das geht mir manchmal auch so. Man denkt, man muss mit sich alleine zurechtkommen. Aber wir sind nicht allein. Ich bin mit meinen Fragen und meinen Problemen nicht einfach auf mich selbst zurückgeworfen, muss sie nicht alleine bewältigen. Ich habe, mein Hirte heißt auch, ich habe ein Zuhause. Ich habe einen Fürsorger. Der Hirte sorgt für seine Schafe, sorgt für mich. Und auch das gibt mir eine Stabilität, ein inneres Wohlbefinden für meine Persönlichkeit, weil ich weiß, da ist einer, der mich nicht nur kennt und gewisse Sachen denkt über mich, ja, das hat er schon wieder falsch gemacht, sondern er kümmert sich wirklich um mich. Hier bin ich verankert in meinem Sein, in meiner Persönlichkeit. Wenn wir jemanden einladen, Janine und ich, manchmal auch Ehepaare, dann fragen wir die Ehepaare oder die befreundeten Paare oft, wie habt ihr euch kennengelernt? Und das ist immer so eine spannende Sache. Wie sich jemand kennengelernt hat, sagt sehr viel aus über ihre Beziehung. Jede Beziehung hat einen Anfang, eine Geschichte. Und die Geschichte vom Hirten zu den Schafen und von den Schafen zum Hirten hat auch einen Anfang. Wie können wir denn den Hirten kennenlernen? Eigentlich ist es immer so, dass der Hirte sich mir vorstellt und nicht ich als Schaf mich dem Hirten vorstelle. Es ist eine Begegnung geschehen zwischen dem Hirten und mir. Bei mir geschah das als kleiner Junge hier in der Gemeinde, zu Hause bei meinen Eltern. Ich weiß den Zeitpunkt nicht mehr genau, das spielt auch keine Rolle. Das war auch eine Geschichte. Das ist immer auch ein Weg, ein Prozess, wie man jemanden kennenlernt. Wenn man jemanden zum ersten Mal gesehen hat, dann kann man nicht sagen, ich kenne ihn. Aber man ist auf dem Weg, ihn kennenzulernen. Da bin ich heute noch dran. Jesus hat mir gesagt, ich bin dein guter Hirte. Vertrau dich mir an mit allem, was du bist, mit deinem Versagen und deiner Persönlichkeit. Du sollst zu mir gehören, zu meiner Herde. Folge mir nach. Bleibe bei mir. Und mein Hirte, so wird er zu meinem Hirten, so ist er zu meinem Hirten geworden. Und nun bin ich unterwegs mit ihm, 40 Jahre, 45 Jahre, ich weiß es nicht mehr genau. Und aus dieser Beziehung kommt alles andere, auch heute noch. Das war nicht nur damals schon so. Aus dieser Beziehung kommt nicht nur mein Glaube, kommt mein Denken, kommt meine Fähigkeit, mit anderen Leuten anders umzugehen, als ich das sonst tun würde. Alles wächst aus diesem einen Satz, mein Hirte, du bist mein Hirte. Und es geht weiter. Ich darf dieses Medikament ja jeden Tag einnehmen. Jeden Tag ist er mein Hirte. Danke, dass du mein Hirte bist heute. Mir wird nichts mangeln. Blick in die Zukunft. Blick auf das, was morgen ist, übermorgen, 10 Jahre in meinem Leben. Mir wird nichts mangeln. Zuversicht drückt das aus. Ich kann zuversichtlich in die Zukunft schauen. Aber man kann es auch anders übersetzen. Man kann auch übersetzen aus dem Hebräischen, mir mangelt nichts, Gegenwart. Ich nehme das in Anspruch. Ich darf gelassen sein in dieser Situation, die jetzt gerade ist, die mir Mühe bereitet. Ich komme nicht zu kurz. Ich würde das so auf heutiges Deutsch übersetzen. weil du mein Hirte bist, komme ich nicht zu kurz. Der Hirte, warum komme ich nicht zu kurz? Wir haben es gesehen. Der Hirte ist ja da. Er ist in meiner Gegenwart. Da, wo ich bin, ist mein Hirte auch. Er führt mich und ich folge ihm nach. Also ist er da. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen, wie wir von der Puppe gehört haben. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und wenn ich mir Sorgen mache, dann kann ich mit dem Herzen reden. Eigentlich brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. Die Puppe hat es gesagt. Was heißt Mangel haben? Ein, zwei Beispiele. Ich kämpfe manchmal mit dem Gefühl, ich habe zu wenig Zeit. Die Zeit reicht einfach nicht zum Aufräumen zu Hause. Im Essstrich zum Beispiel ist manchmal ein Chaos. Wir haben jetzt gerade den Essstrich geräumt und da ist noch viel, viel zum Aufräumen. Sollte ich einmal in meiner freien Zeit machen. Wann mache ich das? Anlässe vorbereiten, E-Mails beantworten. Da kommen immer wieder E-Mails hinein. Manche wünscht man sich nicht, aber man muss sie beantworten. Noch schnell einkaufen gehen und dies und jenes machen an meinem freien Tag. Und eigentlich an meinem freien Tag will ich einen freien Tag haben. Die Zeit reicht nicht. Ich habe das Gefühl, ich komme zu kurz. Oder Dinge, die ich machen möchte. Nicht nur, die ich erledigen muss, sondern die ich machen möchte. Freunde besuchen, bestimmte Bücher lesen, die ich schon lange gekauft habe, die ich mal angefangen habe und ich habe jetzt etwa 5 Bücher, die ich parallel lese und ich werde sie endlich mal weiterlesen. Vielleicht kennt ihr das. Berge besteigen, meine Leidenschaft. Ich habe eine ganze Liste mit Bergen, die ich noch mal besteigen will. Einfach verschiedene Projekte, Sachen, die mir Spaß machen. Aber es ist einfach zu wenig Zeit dafür da. Vielleicht geht es euch anders. Das ist ein Beispiel von mir. Ich kann nicht alles tun, was ich sollte oder möchte. Und das gibt manchmal ein Gefühl von, ja, es genügt nicht. Ich bin ungenügend. Es ist unbefriedigend. Aber hier steht, mir fehlt nichts. Mir fehlt nichts. Ich komme nicht zu kurz. Und da habe ich mich gefragt, wie geht denn das? Wie kann ich jetzt zu diesem Punkt kommen, dass ich das mir selbst sagen kann? Ich bin versorgt. Ich komme nicht zu kurz. Ich hatte eine 2-Tages-Auszeit, die ich mir jedes Jahr nehme. Da gehe ich in eine Alphütte. Und da habe ich Gott ein bisschen diese Frage gestellt. Und er hat mir aufgezeigt, es ist die Verbundenheit mit mir. Die liebende Verbundenheit. Bleib einfach mit mir verbunden. Da können die Umstände noch so sein, wie sie wollen. Bleib in meiner Nähe. Rede mit mir. Ich kenne das Tempo. Ich habe die Zeit in der Hand. Und als ich dann ein bisschen zurückblätterte in meinem Hirn, was ich alles erlebt habe, habe ich gemerkt, es stimmt, das Timing, die Impulse, die Gedanken, den Prozess, den ich innerlich mache, Gott hat immer zur rechten Zeit mich auf das Nächste vorbereitet. Ich brauche nicht zu stressen. Ich habe oft das Gefühl, ich müsste schon weiter sein, ich müsste das schon erledigt haben, dann wäre es gut. Aber nein, mir mangelt jetzt nichts. Es ist für mich zu einem Schlüsselbegriff geworden, die liebende Verbundenheit mit Jesus. Denn dann kann ich wissen, wenn der Herr mein Hirte ist, ist genug, was er mir gibt. Und genügt auch, was ich leiste, kann ich ruhen in dem, wie ich bin. Ich habe mir dann ein bisschen David vorgestellt. David hat diesen Satz ja gesagt, mir mangelt nichts. Und vielleicht dachte David zurück bei dieser Aussage an eine Szene in seinem Leben, wo er vergessen wurde. Wo er schlichtweg einfach vergessen wurde. An alle seine Brüder hat man gedacht, als Samuel, der große Prophet, kam und einen neuen König salben wollte. Alle waren versammelt und ihn hatte man vergessen. Einfach übergangen. Auch sein Vater. Das war ein tiefes Mangelgefühl, ganz sicher. Das war ein Defizit in seinem Leben. Ich werde nicht berücksichtigt. Ich bin der Kleinste. Einfach übergangen. Kennst du das? Kennst du auch so ein Gefühl? Vielleicht hast du das auch schon erlebt, als du einfach übergangen wurdest, vergessen. Und Gott sagt, auch diesen Mangel will ich stillen. Dir muss nichts mangeln. Ich fülle diesen Mangel aus. Er muss dich nicht prägen. David konnte das loslassen. Wahrscheinlich im Laufe seines Lebens. Dieser Psalm ist wahrscheinlich nicht ziemlich am Anfang seines Dienstes entstanden. Das ist eine lange Zeit. Er hat einen Prozess mit Gott durchgemacht. Also das Erste, was wir sehen, bleib auf Tuchfühlung. Bleib auf Tuchfühlung mit dem Hirten. Bleib ganz nah bei ihm, in der liebenden Verbundenheit. Denn dann hast du genug, dann kannst du genug, dann weißt du genug, dann bist du genug. Das war die Überschrift. Wir können jetzt also fragen, das ist wirklich die Überschrift des ganzen Psalmes. Eigentlich reicht das schon. Aber jetzt kommen die Unterkapitel. Wie wirkt sich dieses Mein Hirte, keinen Mangel haben im Leben aus? Wollen wir ganz kurz streifen. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Jetzt gerade in der Dürrezeit im Sommer hatten wir das so stark erlebt, auch in den Bergen, da war alles braun. Es war wirklich schlimm, wir hatten ein absolutes Feuerverbot, ihr wahrscheinlich auch. Und dann eine sprudelnde Quelle, mittendrin doch noch ein bisschen Wasser, das erfrischt. Das ist etwas unbeschreiblich Schönes. Da ist von Weiden die Rede, von Führen, von erfrischt werden. Und immer er. Er weidet mich, er führt mich, er erfrischt mich. Gott ist höchst aktiv in Davids Leben, in meinem Leben. Er ist in meinem Leben am Werk, auch wenn ich es manchmal nicht so merke, wenn ich Dürreperioden habe. Ich muss also nicht hektisch und voller Betriebsamkeit durchs Leben rennen, möglichst schnell. Der Glaube ist eigentlich etwas Ruhendes, etwas, was mit mir geschieht. Und das, was Gott mit mir macht, das können manchmal schnelle Prozesse sein, tatsächlich. Aber manchmal heißt es einfach mit ihm gehen, weiden, da ist Ruhe drin. Stellen wir uns die Schafherde vor mit dem Hirten. Ab und zu mal ein Wort, ein Ruf, ein Hund bellt manchmal, Blöken der Schafe, dann ist wieder still. Nicht spektakulär, manchmal fast unmerklich passiert da einiges. Die Schafe fressen, das lässt sich gut gehen. Es geschieht einfach. Und ihr kennt das, ich habe das schon mal erzählt, vom Adler mit dem Warten. Manchmal braucht es einfach Geduld. Einfach beim Hirten sein. Geduld, in meiner Situation Geduld. Und nicht strampeln und mir Mühe geben und kämpfen. Einfach mal Ruhe. Ich hatte auch so eine Phase, ich hatte eine relativ strenge Phase, die ersten paar Monate dieses Jahres. Und Janine hat mir manchmal gesagt, jetzt bist du wieder so zappelig, so genervt. Ich habe das auch gespürt. Ich habe auch gespürt, da muss ich etwas ändern. Ich darf nicht so viele Sachen annehmen, die ich machen möchte. Und ich bin irgendwie innerlich nicht zur Ruhe gekommen. Ich hatte eine große Sehnsucht. An einem Abend, als ich müde nach Hause kam nach dem Arbeiten, hatte ich eine große Sehnsucht. Ich möchte jetzt einfach zur Ruhe kommen, nicht immer so. Und da habe ich das Jesus gesagt. Und dann hat er mich überrascht. Ich habe meine Gitarre gepackt, das mache ich ja immer wieder mal. Aber oft klimpere ich dann irgendetwas. Das ist, ist für mich ein bisschen Erholung, aber es bringt nicht wahnsinnig viel. Und wenn ich für mich Anbetung mache, Lieder singe, dann merke ich, dann bin ich mehr beim Gitarrenspielen, dass es möglichst gut klingt. Ein Text, ja. Aber ich habe meine Gitarre genommen und habe Loblieder gesungen. Und es tat mir so gut. Gott hat mich so überrascht. Er hat mich tief im Herz berührt und angesprochen. Eine Freude und eine Dankbarkeit kam auf. Irgendetwas hat sich bei mir getan. Und Gott will dich immer wieder erfrischen. Er will dich ermutigen. Er will dich stärken. Das ist seine Absicht. Du darfst daran festhalten. Auch wenn es gefühlsmäßig manchmal nicht sofort ersichtlich ist. Aber das ist sein Wunsch. Und er will dich auch überraschen. Sprich es einfach aus. Deine Sehnsucht. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Man kann euch auch übersetzen, er führt mich auf dem Pfad seiner Gerechtigkeit. Auf rechter Straße heißt eigentlich der Pfad seiner Gerechtigkeit. Was heißt das? Ein Weg ist immer eine Orientierung. Ich kann diesen Weg gehen oder ich kann diesen Weg gehen. Der geht vielleicht steil bergauf und der geht hinunter und der geht geradeaus, flach. Und ich kann wählen. Oder ich kann Gott fragen, welchen Weg soll ich jetzt nehmen? Ich will mich orientieren. Wie soll ich angemessen in dieser Situation reagieren? Wie soll ich dieser Person begegnen, die mich vielleicht verletzt hat, mit der ich nicht gut umgehen kann, in einer guten Art und Weise? Gott, hilf mir dabei. Was ist gerecht? Was ist lebensfördernd? Was entspricht deinem Willen? Was macht mich zu einem guten Menschen in deinem Sinn? Gute Fragen. Und wie gesagt, die kommen manchmal nicht automatisch. Wir entscheiden uns oft sehr schnell und machen irgendetwas und fragen Gott gar nicht. Aber der Hirte ist ja da und er will uns führen. Er will uns Orientierung geben. Und zwar um seines Namens willen. Was heißt denn das? Das ist das Gütesiegel. Er versichert es. Er verbürgt sich mit seinem Namen dafür, dass er mich führen will. Die Garantie, die Zertifizierung. Er will mir Orientierung geben. Daran halte ich fest. Und manchmal ist das auch eine Herausforderung. Wir hatten kürzlich eine Entscheidung zu treffen, ob wir ein Paar annehmen in der Eheberatung. Wir entscheiden das immer nach einem Erstgespräch. Und wir hatten das Gefühl, dass ich jetzt ziemlich überfordert, dass ich jetzt nicht gerade das, was wir brauchen und wo wir etwas wirklich geben können. Das ist so eine Situation, wo wir Orientierung brauchen. Das hat uns gestresst. Und irgendwie haben wir uns dann im Gespräch miteinander entschieden, doch, wir machen es. Es war eine Herausforderung. Wir hatten kein klares Ja gehört. Und manchmal fordert uns Gott einfach heraus, wage mal einen Schritt. Stell dich mal hin und sage doch, ich glaube, mit deiner Hilfe werden wir das packen. Auch das gibt es. Manchmal gibt es nicht klare Antworten. Manchmal schon. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, auch das gibt es. Es gibt Weiden, erfrischende Weiden, schöne Momente, die wir einfach genießen können beim Hirten. Aber es gibt auch die dunklen Zeiten in unserem Leben. Wir kennen sie alle. Ganz bestimmt, wir haben sie mindestens schon erlebt. Verlust von Mitmenschen, die wir lieb hatten. Enttäuschungen über sich selbst, über andere. Erwartungen an andere, die sie enttäuscht haben. Vielleicht sind wir auch enttäuscht über die Gemeinde. Wir fühlen uns alleingelassen. Wir haben eine Lebenskrise, eine Glaubenskrise. Wir verlieren den Halt durch irgendetwas. Dunkelheit. Es kann auch eine Depression sein. Darf das sein? Darf Dunkelheit in unserem Leben vorkommen? Finstere Täler als Christen? Schauen wir mal, was David dazu sagt. Noch etwas dazu. Genau. Er sagt, und ob ich schon wanderte. Also hat er das erlebt. Es gehört zum Leben. Er scheint zu sagen, das kommt immer wieder mal vor. Das sind normale Begleiter im Leben. Es geht nicht ohne dunkle Täler. Standardsituationen im Leben. Auch im Leben mit Gott. Und wir müssen nicht so tun, als dürfe das nicht sein. Wir müssen es nicht verdrängen. Wir können, und es ist besser, wir reden darüber. Und dann sagt er etwas Erstaunliches. Ich fürchte kein Unglück. Ich habe keine Angst. Ich habe mich dann gefragt, darf ich dann nie Angst haben? Sogar im dunklen Tal darf ich keine Angst haben. Ist das, was er sagen will? Ich glaube nicht, das ist unrealistisch. Auch Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Das ist ein normales menschliches Gefühl. Aber ich habe die Welt überwunden. Wieder die Beziehung zu Jesus, die Beziehung zum guten Hirten. Wenn ich weiß, er ist da, er bleibt bei mir, dann hat meine Angst den richtigen Ort gefunden. Die Angst verliert ihren Grund. Er sagt auch, warum? Dein Stecken und Stab trösten mich. Zuerst sagt er, du bist bei mir, genau. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ein Stecken vom Hirten ist einerseits da, um Orientierung zu geben. Er klopft, gerade wenn es finster ist, Nacht ist und er einen Weg gehen muss mit den Schafen, dann klopft er einfach mit dem Stock den Weg, damit jedes Schaf hört, wo er ist, weil sie ihn ja nicht sehen. Wieder die Orientierung, auch im finstern Tal. Aber auch Schutz. Es gibt Wölfe, es gibt wilde Tiere. Da ist der Stock eine Waffe. Er will mich schützen. Es sind so kleine Zeichen, der Stecken und der Stab sind für mich so kleine Zeichen seiner Gegenwart. So kleine Lichtschimmer. Doch, du bist da. Doch, ich halte mich an dir fest. Auch wenn ich jetzt nichts sehe, ich habe keine Orientierung mehr. Aber doch, danke, dass du mir einen Lichtstrahl gibst in meine Dunkelheit. Und interessant finde ich, wenn wir diesen Psalm lesen und an diese Stelle kommen, hier wechselt die dritte Person in die zweite Person. Er redet nicht mehr vom Hirten in der dritten Person, sondern er redet ihn mit Du an. Und offensichtlich ist in den schwierigsten Momenten unseres Lebens, wenn wir da die Beziehung zu Gott wieder entdecken, geschieht etwas in der Bindung mit unserem Gott. Es wird persönlicher. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Lassen wir die Schafe weg. Das ist ein anderes Bild, ein neues Bild. Nicht mehr der Hirte und die Schafe. Das sind Feinde im Spiel. Vielleicht kommen dir Personen in den Sinn, die du nicht so magst. Vielleicht sind sie im Moment nicht mehr in deinem Leben präsent. Aber es sind doch mühsame Menschen. Können solche Feinde sein. Und David sagt, und er hatte viele Feinde. Er hatte Saul als Feinde, er hatte wirklich viele Feinde um ihn herum. Bei mir ist es manchmal so, wie wenn Gott mir einen Tisch vorbereitet und ich kann hinsetzen. Die Feinde schauen zu, vielleicht umringen sie mich, aber ich kann mich hinsetzen und kann es genießen. mir das ein verrücktes Bild. Angesichts der Feinde genießen können. Gelassenheit. Ich glaube, das kann nur Gott schenken. Das können wir nicht machen. Er freut sich einfach an diesem Geschenk, das er erlebt hat. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Salbung. Er hat das selbst erlebt. David wurde zum König gesalbt. Also Würde. Gott gibt uns eine Würde. Ich bin nicht nur das Schaf, das man streicheln kann und dann das ein bisschen blökt und halt irgendwie ein bisschen dumm ist. Nein, er wechselt das Bild. Hier geht es um etwas anderes. Er sagt, ich gebe euch Würde. Du bist jemand. Und nicht nur jemand, du bist ein Königskind. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Nochmal ein Fenster auf für die Zukunft deines Lebens. Dein ganzes Leben ist umhüllt von Gutem und Barmherzigkeit. Sie folgen dir. Du kannst gehen in eine Richtung. Der Hirte ist bei dir. Gehst mit ihm und hinten dran kommt Güte und Barmherzigkeit mit. Schönes Bild. Und das bis an dein Lebensende. Habe mich dann gefragt, ja, stimmt das immer? Kann ich das immer sagen? Das Gute geht mit und Barmherzigkeit gefühlsmäßig nicht. Was macht man, wenn man todkrank ist? Was macht man, wenn die Ehe in Brüche geht? Was macht man, wenn man in einem dunklen Tal ist? Kann man dann immer noch sagen, Gutes und Barmherzigkeit folgen mir jetzt? Vielleicht kann man es nicht sagen, aber man darf dran festhalten. Hier ist Vertrauen gefragt. Und im Vertrauen, in dieser liebenden Verbundenheit mit dem Herzen, kommt dieser Boden. Ich stehe auf der Barmherzigkeit, in der Gnade Gottes, trotz allem. Ich finde das so stark, dieser Psalm in dieser ganzen Fülle. Und wir möchten ihn jetzt noch zusammen lesen. Und tun wir das doch in einer Haltung von, ja, das gilt mir. Ja, ich möchte das. Schenke mir das. Lesen wir das ganz bewusst als eine persönliche Aussage, wenn du das willst. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele und führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Amen.